Deutschlandfunk, der Tag.
Ich gebe mal ausnahmsweise Horst Seehofer hier das erste Wort.
Ich erkenne weder im öffentlichen Dienst noch bei der Bundespolizei diesbezüglich ein strukturelles Problem.
Die Älteren von euch werden sich vielleicht erinnern, der Mann kommt von der CSU, war lange Jahre Bundesinnenminister und hat die Polizei wiederholt in Schutz genommen. Auch wenn dort extremistische Netzwerke aufgedeckt wurden, Hakenkreuze in Chatgruppen aufgetaucht sind und Beamte, die gleichzeitig auch AfD-Abgeordnete waren.
Die halten ja für uns den Kopf hin. Und deshalb gibt es keine Studie, die sich jetzt gegen die Polizei mit Unterstellungen oder Vorwürfen richtet.
Die gab es dann tatsächlich lange nicht und dann hat er sie doch in Auftrag gegeben. Vor 4 Jahren war das und jetzt hat seine Nachfolgerin die Ergebnisse vorgestellt. Was drinsteckt und was daraus folgen könnte, besprechen wir gleich. Und wir schauen auf die Macht hinter der Hisbollah-Miliz im Libanon, auf den Iran. Wer zieht welche Strippen und wie ernst meint Teheran ist diesmal mit seiner Kriegserklärung? Der Tag am 20. September 2024 mit Sarah Zerback. Hi. An dieser Stelle jetzt würde ich ja gerne einen O-Ton der jetzigen Bundesinnenministerin einspielen zur Polizeistudie. Aber den gibt's nicht, sondern nur eine dünne Pressemitteilung von Nancy Faeser von der SPD, hier mal vorgelesen von unserer Hauptstadtkorrespondentin.
Die Studie zeige, die größte Motivation vieler Polizistinnen und Polizisten sei, anderen Menschen zu helfen und das in einer Zeit, in der es immer mehr Angriffe auf Einsatzkräfte gebe. Es sei aber auch klar, dass es Nulltoleranz gegenüber Rechtsextremismus, Rassismus und anderen Formen von Menschenfeindlichkeit gebe.
Kein Wunder, dass die Veröffentlichung medial dann etwas unter dem Radar war. Dabei ist es ja das erste Mal, dass es eine große Studie dazu gibt, wie sich die Polizei verhält und wie verbreitet zum Beispiel rassistische Vorurteile sind. Mein Kollege Falk Steiner hat sich die Studie mal genauer für uns angeschaut. Er ist freier Journalist in Berlin, beschäftigt sich mit Sicherheitsfragen und mit der Aufstellung der Sicherheitsbehörden und ist jetzt in der Leitung. Hallo Falk, schön, dass du da bist.
Hallo, schön da zu sein.
Also, wenn man jetzt so einen Fragebogen vor sich hat als Polizistin, ich versuche mir das gerade mal vorzustellen, denkt man ja vielleicht erstmal, also gut, ich beantworte das jetzt nach bestem Wissen und Gewissen, aber Rassistin, ich doch nicht. Also mich würde interessieren, was wurde denn da genau gefragt und wie ehrlich waren denn wohl die Antworten?
Also ja, tatsächlich, genau das gehört ja eben zu diesen ganz großen Herausforderungen bei solchen Studien. Also diese angenommene gesellschaftliche Erwünschtheit von Antworten, dieses Ich, Rassist, nein, ja sowieso nicht, führt oft zu so einer leichten Verzerrung im Antwortverhalten. Sozialwissenschaftlich gibt es dafür allerdings unterschiedliche Möglichkeiten, sowas zu versuchen herauszufiltern. Man nennt das beispielsweise Kontrollfragen. In dem konkreten Fall jetzt hier bei der Studie, da haben die sich einiges überlegt, wie man das machen kann. Die haben es so gelöst, die haben 3 Fragen gestellt, mit denen Verhaltensweisen abgefragt wurden, und das ist jetzt ein bisschen kompliziert, die als sozial unerwünscht gelten, aber real eben sehr, sehr oft stattfinden. Leider verraten die Studienautoren nicht genau, welche Fragen sie da gestellt haben, aber wer da immer brav so geantwortet hat, wie man es allgemein als gesellschaftlich erwünscht betrachtet, nämlich mit Nein, das mache ich doch auf gar keinen Fall oder das finde ich richtig schlecht, dessen Antworten wurden dann bei den gesellschaftlich relevanten Fragen und bei der Frage nach Beobachtungen von Fehlverhalten im Polizeidienst nochmal genauer geprüft. Methodisch ziemlich sauber, kann man so sagen. Aber die Forscher haben dabei im Ergebnis keine relevanten Abweichungen festgestellt. Sprich, die teilnehmenden Menschen aus den unterschiedlichen Polizeidiensten, die scheinen eher recht ehrlich geantwortet zu haben.
Ja, interessant. Also wir bleiben erst noch mal kurz bei der Methodik, bevor wir auf den Inhalt kommen. Das ist ja die Deutsche Hochschule der Polizei, die die Studie erstellt hat. Das hast du schon so ein bisschen skizziert, wie die vorgegangen sind. Also war das auch für dich nachvollziehbar, transparent irgendwo nachzulesen?
Also ich finde das tatsächlich ziemlich transparent. Die Methodik ist recht transparent dargestellt. Die Studie, die besteht aus mehreren Teilen, eigentlich 2 Hauptteilen. Das ist einmal ein kleinerer, ein qualitativer Anteil, also sowas wie Interviews mit eben Polizeibediensteten, mit Führungskräften, mit Fokusgruppen, aber auch die teilnehmende Beobachtung in Dienststellen, also da, wo sich jetzt tatsächlich dann die Forscher mit hineinbegeben haben, um auch ein bisschen zu schauen, wie denn der Alltag dort aussieht und was da relevant ist. Und dann, darauf basierend zum Großteil, gab es im zweiten Teil Teil dann eine Online-Umfrage und an der haben dann erst 50.000 und in der zweiten Welle immer noch 40.000 Menschen aus dem Polizeidienst teilgenommen. Das ist ja eine wirklich große Zahl. Verpflichtet war dazu natürlich keiner von den Polizisten. Und das ist wirklich ein ganz interessantes Vorgehen. Auch interessant der Zeitpunkt. Die erste Online-Umfrage, die fand 2021, 2022 statt und die zweite dann 2023 bis Januar 2024. Und dazwischen hat sich ja auch gesamtgesellschaftlich einiges verschoben, gerade was Diskurse angeht, die hier eben auch eine Rolle spielen.
Ja, medial wurde ja auch viel drüber berichtet, immer mal wieder punktuell über Hakenkreuze in Chatgruppen und so weiter. Hat denn diese Studie jetzt Aufschluss darüber gegeben, wie strukturell verankert Rassismus bei der Polizei ist?
Ja, das kann die Studie nicht ganz genau an der Stelle beantworten, aber ein Teil ist es natürlich von dem, was man erforschen wollte. Man hat es ein bisschen breiter aufgezogen. Es geht unter anderem um gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Das ist der Oberbegriff, unter dem hier verschiedene Einstellungen abgefragt wurden. Wenig überraschend besteht die Polizei eben halt nicht nur aus Heiligen, aber die Werte sind jetzt auch nicht fürchterlich schlecht, wenn man diese Studie betrachtet. Ich mache mal vielleicht ein paar Beispiele. Auf einer Skala von 1 bis für Stimme überhaupt nicht zu, bis 5 Stimme voll und ganz zu, gab es etwa folgende Werte. Der Aussage, schwarze Menschen werden im Alltag sehr oft diskriminiert, stimmten die Polizisten deutlich mehrheitlich zu mit 3,4 und dass, wer anders als die Mehrheit der Bevölkerung aussieht, in Deutschland überhaupt nicht benachteiligt werde, glaubte im Durchschnitt weniger als die Hälfte der Befragten. Also das sind schon so Werte, die schon ein bisschen darauf hindeuten, wie die Grundeinstellungen sind. Dass es in Deutschland zu viele Ausländer gebe, dem stimmten in der ersten Erhebungswelle 3% voll und ganz, 11% weitgehend zu, also kein allzu riesiger Wert. 30% fanden die Aussage schlicht falsch und 35% weitgehend falsch. In der zweiten Erhebung, das muss man dazu sagen, also 1 bis 2 Jahre später, da nahm dieser Anteil allerdings etwas ab, die das für falsch erachteten. Immerhin 9% waren dann 2023, Anfang 2024 der Meinung, dass die Aussage voll und ganz stimme. Also das ist natürlich schon ein da merkt man auch so ein bisschen die gesamtgesellschaftliche Verschiebung, die sich natürlich auch in der Polizei dann eben widerspiegelt.
Interessantes Stichwort, weil Polizistinnen haben ja im Vorfeld oft gegen eine solche Studie und genau diese Studie auch argumentiert, dass sie eben explizit Rassismus in der Polizei thematisiert, weil es den ja auch im Rest der Gesellschaft gäbe. Wie steht denn die Polizei da im Vergleich da?
Ja, das ist tatsächlich auch ziemlich schlau gemacht von den Studienautoren, denn diese Studie, die knüpft in ihrer Methodik teilweise an andere Studien an, etwa die sogenannten und relativ bekannten Mitte-Studien. Damit lässt sich dann auch ein Vergleich ziehen und das zeigt etwa, dass zum Beispiel Antisemitismus in der Polizei geringer verbreitet ist als in der Durchschnittsbevölkerung. Auch Sexismus, Fremdenfeindlichkeit und Islamfeindlichkeit sind erstmal geringer als im Schnitt. Aber, und dieses Aber ist natürlich wichtig, gegenüber Wohnungslosen und Asylsuchenden sind die Werte leicht höher als bei der Durchschnittsbevölkerung, so die Polizeistudie.
Also das ist ja eine wahnsinnig lange Vorbereitung, langer Vorlauf. Du hast von diesen 2 Erhebungswellen geredet und wir haben noch Horst Seehofer im Kopf, der das 2020 angeleiert hat. Warum hat das denn eigentlich so lange gedauert, bis das jetzt veröffentlicht wurde?
Ja, diese Studie, die war politisch nie sonderlich populär. Sie wurde fast schon widerwillig angeleiert. Da gab es großen politischen Streit damals darum. Und Horst Seehofer, der sagte 2020 noch, mit ihm werde es eben keine Studie geben, die sich mit Unterstellungen und Vorwürfen gegen die Polizei richtet. Denn die überwältigende Mehrheit von über 99% der Polizistinnen und Polizisten steht auf dem Boden unseres Grundgesetzes. So hat er das damals formuliert. Woher er die Zahlen ganz genau hatte, hat er damals nicht verraten. Die Polizei könne sich aber in jedem Fall darauf verlassen, dass die Politik hinter ihr stehe. Und das ist sicherlich auch nach wie vor so, aber diese Studie ist natürlich viel mehr als die Frage, ob die Polizei denn jetzt auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Da gibt es ganz, ganz viele gute Hinweise darin, die, glaube ich, vor allem auch für die Polizei selber ziemlich relevant sind.
Also erstmal intern für Gesprächsstoff hoffentlich sorgt. Hat es denn auch vermutlich interne Konsequenzen, Folgen?
Das ist natürlich einen Tag nach der Veröffentlichung ziemlich schwer abzuschätzen. Wünschenswert wäre es natürlich, wenn sie vor allem von den Innenministern und Innenministerinnen sehr genau gelesen wird, denn es stecken einfach wahnsinnig viele für die Polizei selbst relevante Hinweise darin und einen davon, den hebe ich vielleicht noch kurz heraus, nämlich das von Polizistinnen und Polizisten selbst beobachtete Fehlverhalten. Da gibt es ganz, ganz viele spannende Punkte, aber da geht es wirklich darum, was die in ihrem Dienstalltag erlebt haben oder erleben. Während Korruption, sexuelle Übergriffe und körperliche Angriffe sehr oder selten beobachtet werden, gibt es bei der Erhebung, also laut dieser Erhebung, ein Sexismusproblem in der Polizei. Es wird von über 40% der Polizeidienstler als beobachtetes Verhalten beschrieben. Also etwas, was die in ihrem Dienstalltag erleben. Und auch beim Mobbing hat die Polizei offenbar einige wichtige Aufgaben vor sich. Ein Drittel berichtet von Mobbingfällen, Diskriminierung und Ausgrenzung durch Kolleginnen. Also da muss man schon sagen, das sind natürlich schon Werte, die sollten zu denken geben. Das heißt, dass innerhalb der Polizei es möglicherweise häufig nicht so richtig gut aussieht.
Also das nochmal neue Themen, die vorher gar nicht so groß in der Debatte waren. Da ging es ja meistens eben dann wirklich um Rassismus, rassistische Einstellungen in der Polizei. Und das, was du jetzt da gerade geschildert hast, auch diese Zunahme, ne, von der ersten zur zweiten Erhebung, was da rausgekommen ist, das wäre ja jetzt nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund interessant, ob sich da was tut, weil ja die Debatte in der Migrations- und Asylfrage sich gerade so verschärft, die Grenzen wieder kontrolliert werden, da massig natürlich auch mit Polizei an den Grenzen gearbeitet wird. Und ja, so Sachen wie Racial Profiling waren ja auch immer mal wieder Thema, ne?
Genau, und gerade da ist das natürlich sehr, sehr interessant, auch eben mit einer Fortsetzung dieser Studie, ob sich jetzt sozusagen die Einstellungen bei den Polizeibediensteten an der Stelle verändern. Man muss allerdings auch klar sagen, diese Studie kann das natürlich nicht an allen Einzelfällen erfassen. Es geht tatsächlich hier um das große Bild als solches. Aber natürlich, da müsste sich Politik eigentlich sehr, sehr intensiv mit beschäftigen. Nur gleichzeitig ist es natürlich auch so, die Politik erwartet gerade in dieser Zeit und in diesen Zeiten sehr viel von ihren Sicherheitsbehörden, unter anderem eben ja, Loyalität, und selbst will man sich dann nicht illoyal stellen in irgendeiner Form und allzu viel laute Kritik möglicherweise an internen Verhältnissen bei der Polizei äußern, so zumindest mein Eindruck.
Also ein Spagat in einer wahnsinnig heiklen, aber auch wahnsinnig wichtigen Frage. Falk Steiner, vielen Dank für deine Einschätzung.
Sehr gern.
Die Explosionen, die gleichzeitig stattfanden, damit hat der Feind alle roten Linien überschritten. Er hat sich um nichts gekümmert, weder moralisch noch menschlich noch juristisch.
Eine Kriegserklärung war das. Von überschrittenen roten Linien war die Rede hier im Statement des Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah. Im Overvoice von Welt TV haben wir es gerade gehört. Und die Bestrafung, die Abrechnung, die werde kommen. So ging das weiter. Eine Drohung, die auch Teil des Statements war, als direkte Reaktion auf die Explosion elektronischer Kommunikationsgeräte im Libanon und die vielen Opfer, die es gegeben hat. Das war ja gestern ausführlich Thema in der Tag. Heute wollen wir auf die Kräfte hinter der Miliz schauen. Die Schutzmacht Iran, die in Israel den Erzfeind sieht und vice versa. In der Leitung ist jetzt Klaus Heinrich, ARD-Korrespondent für das Berichtsgebiet Iran, Türkei, Zypern, und ihn erreichen wir in Istanbul. Hallo Klaus.
Ja, hallo.
So, jetzt ist ja ganz klar, dass die Hisbollah, auf die die Explosionen zielten, eine pro-iranische Miliz ist. Wie eng laufen denn die Abstimmungen da? Wie muss man sich das vorstellen? Kommen da die Befehle direkt aus Teheran?
Ja und nein. Also die strategische Führung hat Teheran in der Achse des Widerstandes, dazu gehört ja nicht nur die Hisbollah, sondern eben auch die Hamas im Gazastreifen, aber auch die Houthi in Jemen und einige andere Gruppen in Syrien beispielsweise. Sie führen schon strategisch immer nach Teheran, aber man darf sich das nicht so vorstellen, Teheran bestimmt und dann wird ausgeführt. Gibt schon strategische Vorlagen, wer wie was macht. Ne? Im Moment haben wir halt diese Auseinandersetzung, dass Israel aktuell von Prinzip drei Fronten, wenn man Iran dazu zählt, was bisher nicht aktiv ist, vier Fronten hat, dann finden die Fäden ganz sicherlich in Teheran zusammen, beziehungsweise gehen von dort aus. Aber was dann konkret vor Ort ausgeführt wird, das bestimmen die Organisationen schon selbst, weil die haben auch durchaus unterschiedliche Interessen. Dann wiederum muss man sagen, gibt es ein besonderes Naheverhältnis zwischen dem Iran und Hisbollah, weil Hisbollah und Iran beides schiitisch sind und konservativ schiitisch sind. Das ist ein bisschen anders mit der Hamas und auch mit den Houthi-Rebellen. Also da gibt es eine besondere Nähe. Die zweite Nähe ist, die Hisbollah ist relativ zentral organisiert. Das heißt, wenn es einen Input gibt an Befehlen, an strategischen Hinweisen und auch taktischen Ausführungen, dann kann das sehr, sehr schnell gehen bei der Hisbollah. Das läuft dann sozusagen im sehr direkten Draht. Dennoch würde ich nicht sagen, dass die Hisbollah autonom ist. Sie ist, wird gefüttert vom Iran, bekommt die Waffen von dort, wurde im Grunde genommen auch vom Iran mitbegründet vor ein paar Jahrzehnten. Aber Autonomie sicherlich nicht, aber eine gewisse Nähe ist zweifellos da. Aber es ist nicht so, dass die Hisbollah nur das ausführende Organ Teherans ist. Das wäre sicherlich nicht richtig.
Und selbst für uns als Beobachter öffentlich sichtbar ist ja die direkte Unterstützung Teherans jetzt auch nach den Explosionen. Also wurden Verletzte in den Iran ausgeflogen. Wie weit reicht da der Support?
Es ist in der Tat hauptsächlich humanitäre Hilfe. Und zwar ging das sehr schnell los, dass Trupps hingeschickt wurden nach Libanon, vor allen Dingen Ärzteteams, Augenärzte beispielsweise. Es gab ja häufig Augenverletzungen, auch beim Botschafter des Irans im Libanon, der an Händen und Augen verletzt wurde und dann ausgereist ist, um in Teheran behandelt zu werden. Wie übrigens mittlerweile über 100 andere Opfer dieser Attacke seitens Hezbollah auch, seitens Israels auch. Vermutlich Israels auch. Israel hat sich ja noch gar nicht offiziell dazu bekannt. Und die werden in Teheran dann behandelt. Also das ist erstmal humanitäre Hilfe. Aber es geht natürlich auch um Rhetorik und um die Unterstützung der Hisbollah moralisch. Und nach der Rede gestern des Hisbollah-Chefs Nasrallah hat der neue Präsident auch reagiert von Iran, Pezeshkian, der sagte auf X, Gott ist unbesiegbar und wird Rache nehmen und der Mörder wird definitiv vor Gericht gestellt. Und der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarde Hussein Salami schrieb laut iranischen Staatsmedien in einer Nachricht an Nasrallah, solche terroristischen Akte, die zweifellos auf die Verzweiflung und die wiederholten Misserfolge des zionistischen Regimes zurückzuführen sind, werden bald mit einer vernichtenden Antwort der Widerstandsfront beantwortet werden. Also Widerstandsfront, das ist halt die vier Länder, die vier Organisationen, die ich genannt habe, also Iran als Staat natürlich, die Hisbollah, die Hamas und die Houthi und andere noch kleinere Gruppen in Syrien. Aber das bedeutet nicht, das klingt ja schon wie so eine Kriegserklärung, ist es aber dann doch nicht. Es ist Vernichtungsrhetorik, aber dennoch ist sie ja nicht konkret und auch nicht verbindlich. Ne? Und die iranischen Aktionen selbst, die sehen irgendwie ein bisschen anders aus. Es hat wohl auch einen Cyberangriff auf Israel gegeben. Der Zivilbevölkerung sollen 5 Millionen SMS-Nachrichten zugeschickt worden sein. Und darin heißt es, laut Nachrichtenagentur AP, verabschieden Sie sich von Ihren Angehörigen, machen Sie sich keine Sorgen, Sie werden sie in der Hölle umarmen. Das ist natürlich Panikattacke. Und man vermutet, dass der Iran dahinter steckt oder auch die Hisbollah. Das ist jedenfalls das, was Israel sagt und vermutet. Doch Teheran schweigt dazu.
Und du hast auch schon gesagt, also Israel hat sich nicht bekannt, aber alle gehen davon aus und ganz vorneweg eben Teheran, dass Israel dahinter steckt, eben hinter den Explosionen.
Natürlich, ja klar.
Ja, ja. Und umgekehrt, diese Drohung jetzt, also die erleben wir ja auch aus Teheran nicht zum ersten Mal. Das letzte Mal im Sommer, als der Hamas-Auslandschef Haniyeh ja in Teheran getötet wurde. Wie oft kann denn der Iran tatsächlich glaubhaft jetzt mit so einer massiven Vergeltung drohen und es dann nicht tun, ohne seine Glaubwürdigkeit zu verlieren? Darum geht es ja auch für so ein Regime. Ne? Also wie heiß ist sozusagen das Eskalationspotenzial jetzt auch, ne?
Ja, ich glaube, dass die größte Gefahr ist, dass man über die eigene Rhetorik stolpert. Also das ist in der Region auch nicht ganz unüblich, dass man mit heißen Worten spricht, viele in der Auge-um-Auge-Rhetorik, aber jedermann weiß, dass das nicht unbedingt immer wörtlich zu nehmen ist. Natürlich, wenn die Dinge eskalieren, muss es irgendwann eine Antwort geben, aber die Erwartungen und Befürchtungen sind, glaube ich, sehr differenziert zu betrachten. Also die iranische Bevölkerung ist sicherlich nicht heiß auf einen Krieg mit Israel oder auch nur einem Engagement im Libanon, der über die Lieferung von Waffen und strategischen Anweisungen hinausgeht. Es ist, glaube ich, auch eher eine Befürchtung bei vielen anderen Ländern, dass es jetzt zu einem Flächenbrand im Nahen Osten kommt. Deshalb ist diese Rhetorik irgendwie der Tradition verpflichtet. Einerseits natürlich muss sich Iran so als Mastermind dieser Widerstandsachse auch zumindest bereit zeigen, die Organisation zu unterstützen, sie nicht hängen zu lassen, sie sozusagen in einen Krieg gegen Israel zu treiben, ohne selber ein Backup zu geben, das ist natürlich schwer zu ertragen und auch schwer vorzustellen. Also das ist so ein bisschen ein Drahtseilakt, den der Iran im Moment macht. Aber im Iran gibt es ja auch eine neue Regierung, einen neuen Präsidenten. Da ruckelt sich ja vielleicht auch ein bisschen was zusammen. Es war ja schon sehr erstaunlich, dass nach die Tötung von Haniyeh in Teheran, die lief ja während des Prozesses der Neugründung der Regierung um den neuen Präsidenten herum. Das war natürlich eine Demütigung sondergleichen für den iranischen Geheimdienst, für den iranischen Staat, auch für die neue Regierung. Und es war eigentlich naheliegend, dass Iran darauf sofort reagieren muss eigentlich. Und man hatte ja eigentlich Tag für Tag darauf gewartet, wann kommt der Gegenschlag. Der ist ja eigentlich im Grunde genommen bis heute nicht gekommen. Es sei denn, man nimmt diese SMS-Attacke von heute Nacht ernst und dass das eine Möglichkeit ist. Und das zweite ist natürlich der Attentäter oder der potenzielle Attentäter, der in Israel verhaftet worden ist. Da können wir ja vielleicht auch noch drüber sprechen.
Ja,
das ist auch
fragen.
Eine Aktion, ja, über die überhaupt nicht geredet wird.
Nee, genau. Ich habe das auch natürlich jetzt in den Agenturen gelesen. Du bist da viel näher dran. Aber da ist ja tatsächlich ein israelischer Staatsbürger verhaftet, ja, und auch angeklagt worden. Und die Vermutung ist, dass der vom Iran für einen Mord an hochrangigen israelischen Regierungsvertretern angeworben worden sein soll. Also unter anderem den Ministerpräsidenten Israels, Netanyahu, umzubringen. Ja. Was steckt denn dahinter?
Ja, es wäre ja eine ziemlich logische Attacke oder eine ziemlich logische Antwort nach der Haniyeh-Tötung in Teheran, dass man sich ein Opfer auf diese Art sucht. Mit Drohnenangriffen hat man es ja schon mal versucht, mit Raketenangriffen, wo man wusste, das wird der Iron Dome der Israelis gut aushalten. Das war eine Antwort vor ein paar Monaten auf eine ähnliche Attacke. Jetzt muss die Attacke ja irgendwie, kann ja nicht weiter eskalieren. Sie muss sich was anderes suchen. So wäre die Idee, ein Attentat an eine führende Persönlichkeit zu verüben, eine ziemlich naheliegende Sache. Netanyahu natürlich als Ministerpräsident ganz oben oder der Verteidigungsminister Gallant oder der Geheimdienstchef wurden genannt. Aber interessanterweise die Meldung, die von Israel auch verbreitet wurde, dass dieser jüdische Israeli, der angeworben worden sei von Teheran und gefangen genommen worden ist, wird einfach nicht von Teheran bestätigt. Das ist eine interessante Ähnlichkeit mit der Geheimtuerei-Politik Israels. Wenn Israel jetzt wie im Fall mit den Pager-Explosionen aktiv ist oder auch nicht, sie geben es einfach nicht zu. Das geht ja bis dahin bei Israel, dass sie sagen, nicht offiziell sagen, ob sie eine Atombombe haben oder nicht. Alle gehen davon aus, aber es ist offiziell nicht bestätigt. Das sind merkwürdige Dinge. Also man will das noch nicht sagen. Und das scheint mir sowohl auf der israelischen als auch auf der iranischen Seite eine taktische Vorgehensweise zu sein, um sich sozusagen nicht zu entblößen.
Eine psychologische Kriegsführung.
Psychologische Kriegsführung natürlich, aber eben auch nicht in der offenen Form. Also es ist irgendwie noch, wir versuchen sozusagen den Konflikt zu führen, aber klein zu halten und nicht zu einer offenen Schlacht werden zu lassen. Mhm. Das scheint doch etwas zu sein, was alle Seiten scheuen.
Aktuell steht da ja der israelische Geheimdienst ziemlich im Fokus, der Mossad. Was ist denn eigentlich mit dem iranischen Geheimdienst? Du hast gerade schon gesagt, also die Tötung Haniyehs, die war, ich glaube, du hast es Demütigung genannt. Also ja. Wie konnte denen das durchgehen, dass da tausende Pager und Kommunikationsgeräte eben explosiv waren?
Ja, das denke ich, da denken wir selber drüber nachher. Diese Haniyeh-Geschichte war natürlich eine Demütigung in Teheran, eine Tötung. Ja, das ist natürlich unvorstellbar. Und dann sind diese Pager ja offensichtlich auch mit dem Umweg Iran in den Libanon geraten. Wer weiß, wann diese und auf welchem Wege dann tatsächlich dieser Sprengstoff da reingekommen ist. Möglicherweise sogar mit Beteiligung von Leuten im Iran. Also, dass der Mossad dort Leute angeworben haben, die das gemacht haben. Das wäre natürlich ein nicht mehr zu überbieten. Peinlichkeit für den iranischen Geheimdienst. Ja, die sortieren sich gerade neu und die gehören sicherlich auch zu den Organisationen und zu den Machtfaktoren, die sich neu einstellen müssen mit dem neuen Präsidenten und mit den konservativen Machthabern. Ich bin mal gespannt, wie das dann innenpolitisch weitergeht, weil die Situation ist ja im Iran so, dass sowohl außenpolitisch sich das Land, da haben die Mullahs in der Tat das Heft in der Hand, was die außenpolitische Grundausrichtung angeht, als auch innenpolitisch, Thema Frauen und Internetzulassungen. Da müssen sie sich neu ruckeln und da wird es neue Antworten geben. Und wenn innen gegen Außenpolitik ausgespielt wird, wird die Sache natürlich auch möglicherweise ein bisschen gefährlich werden, was die Gesamtsituation im Nahen Osten angeht. Bisher profitiert natürlich der Iran auch innenpolitisch davon, wenn Konflikte nach außen getragen werden, hat man ein bisschen mehr Spielraum im Inneren, wenn es dort wieder Wirtschaftsprobleme gibt oder Unzufriedenheit in der moderneren Teil der Bevölkerung.
So, an dieser Stelle haben Klaus und ich mal einen Punkt gemacht in diesem Gespräch und kurz darauf sind hier die Eilmeldungen aufgetaucht. Da ist die Eskalationsspirale einfach immer weiter nach oben gedreht. Israels Militär hat Ziele der Hisbollah im Libanon angegriffen. Kurz darauf sind auch wieder Dutzende Geschosse auf israelisches Gebiet gefeuert worden. Ja, und das sorge dafür, dass dieser Konflikt in einen weiteren Krieg münden könnte. Da haben die Vereinten Nationen deshalb für den Abend eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Zwei Themen, die stecken jetzt schon in der Tag. Aber bitte, bitte noch nicht ausschalten und noch mal kurz die Ohren spitzen. Das hier ist noch mal wichtig. Wir wollen nämlich mit euch ins Gespräch kommen und verknüpfen das mit einem Experiment. Der Tag live in der Deutschlandfunk-App. Und zwar zur Landtagswahl in Brandenburg am Sonntag. An so einem Wahlabend werden ja viele Fragen gestellt zu politischen Gewinnern und Verlierern. Wer kam mit wem? Was heißt das Ganze für Brandenburg, aber auch für die Bundespolitik? Darüber könnt ihr euch auch bei uns im Deutschlandfunk natürlich umfassend informieren, on air. Wir wollen aber zusammen Platz und Raum schaffen für einen Austausch. Zusammen mit unseren Korrespondenten in Potsdam und Berlin und vor allem zusammen mit euch und euren Gedanken und Fragen zur Wahl. Die könnt ihr uns ab jetzt schon schicken per Signal, WhatsApp an diese Nummer 0173 5690 322 oder an dertag@deutschlandfunk.de, das bewährte Postfach. Sprachnachrichten sind natürlich toll in so einem Audiomedium. Wenn ihr live mit uns sprechen wollt, schickt auf jeden Fall eine Nummer dazu, dann könnt ihr dabei sein. Sonntag, 22. September ab 20 Uhr. Und das Wo ist noch ganz wichtig in der Deutschlandfunk-App. Die hat ein neues Feature dafür und ihr braucht dafür auf jeden Fall die neueste Version, also gerne nochmal aktualisieren. Wir freuen uns auf euch und wenn ich sage wir, dann meine ich meine Kollegin Sina Fröndrich und mich. Wir hosten das Ganze und den Kollegen Stefan Detjen aus dem Hauptstadtstudio und die Kollegin Claudia van Laak, Korrespondentin jetzt in der ganzen Wahlkampfphase in Potsdam. Also bis Sonntag, 20 Uhr und gerne auch schon vorab, wenn ihr mögt.